Podcast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, einer ganz besonderen Folge. In normalen Folgen blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Wir erzählen euch, was nächste Woche an Videospielen erscheint, was im Kino aufschlägt und auf Amazon Prime und Netflix. Gleichzeitig blicken wir natürlich auch ein bisschen in die Vergangenheit mit den Top 10 der letzten Woche, der meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite. Und heute blicken wir noch deutlich weiter in die Vergangenheit mit einem Interview, auf das ich mich schon sehr gefreut habe und dass ich kurz vor der E3 führen konnte, und ich freue mich sehr, dass wir es heute endlich einspielen können. Das Interview ist mit Richard Löwenstein und ich bin mir sicher, viele von euch kennen Richard. Er war der Chefredakteur des legendären Amiga Joker Magazins und hat auch danach viele Magazine weiterentwickelt oder überhaupt entwickelt und ja, war für diverse Titel in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich mitverantwortlich, unter anderem auch die GamesDM, ja, war die deutsche Ausgabe von Richard Löwenstein. Was weniger Leute wissen, ist, dass der Richard auch Spieleentwickler war, sowohl am C64 als auch am Amiga aktiv. Und dahin ist er gerade in den letzten Jahren auch wieder zurückgekehrt. Dieser Tage erschien mit Reshoot R sein neuestes Spiel für den Commodore Amiga. Ein Shoot'em'up und für uns ein perfekter Anlass, den Richard endlich mal in den Podcast zu holen. Ihr hört jetzt gleich 30 Minuten ein Gespräch, das ich eben kurz vor der E3 aufgezeichnet habe. Das muss man zusagen, einfach aus Aktualitätsgründen. Und ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Richard Löwenstein. Hallo.
Ja, grüß euch. Servus.
Ich habe nachgesehen. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, 13, 14 Jahre Podcast, oder wir sind sogar im 15. Jahr bald. Wir haben, glaube ich, noch nie mit dir im Podcast gesprochen. Höchstens, dass ich mal auf einem Event dir das Mikrofon vor die Nase gehalten habe. Das ist das Einzige, was sein kann, weil dann wirst du nicht in der Beschreibung aufscheinen. Aber es ist eigentlich unglaublich, dass du nie im Podcast warst.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ja selber als Spielejournalist arbeite. Das heißt also, wir sind Konkurrenten gewesen, sozusagen. Es ist halt einfach, aber eigentlich hast du schon recht. Ich meine, ich wohne in Bayern. Das ist jetzt von euch nicht so wahnsinnig weit weg. Und die Events, die wir besuchen, sind dieselben. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt einmal einen anderen Anlass finden, also abgesehen von irgendwelchen Events, um ein bisschen zu plaudern.
Ja, vor allem, wir haben ja oft Konkurrenten, wir haben ja auch zusammengearbeitet und haben kooperiert, soweit ich mich erinnern kann.
Absolut.
Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich und umso mehr freue ich mich, dass es endlich geklappt hat. Vor allem, es gibt einen super schönen Anlass, ja, weil du hast ein neues Projekt, was sehr, sehr spannend ist, wo mich schon mehrere Leser sogar darauf hingewiesen haben, warum ist der Richard noch nicht im Podcast gewesen. Ja.
Sehr gut.
Und da das auch bald erscheinen wird, das Projekt.
Wenn wir dann es ist schon erschienen. Reden. Wir hatten gestern
es ist Release. Schon erschienen.
Wir haben gestern super. Release gehabt, jawohl.
Okay. Super. Also, wenn der Podcast erscheint, es ist halt vor zwei Wochen erschienen, aber man kann es Gott sei Dank noch kaufen.
Mhm. Ja, das hoffe ich auch.
Jetzt sind wir eh schon mittendrin, aber egal, lass uns mal von Anfang an, wer dich nicht kennt, Richard, ja, stell dich mal kurz vor. Kurz geht bei dir wahrscheinlich eh nicht, weil du hast einfach in den letzten Jahrzehnten einiges Spannendes gemacht.
Ja, weiß nicht, ob es so wahnsinnig spannend ist, aber also ganz kurz gesagt, ich habe, also mein Name ist Richard Löwenstein, ich wohne in Landsberg am Lech, das ist in der Nähe von München, bin also ein Urbayer. Ich liebe Österreich, ich liebe Österreicher, ja, das muss ich vielleicht auch nochmal kurz sagen. Ich bin ja in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen. Ich habe für den Commodore 64 ein paar Spiele in den 80er Jahren entwickelt, Persian Gulf Inferno zum Beispiel oder Twinkie Ghost Hiking. Habe dann ab den frühen 90er Jahren für das Amiga Joker Magazin, ich glaube, das gab es aber auch in Österreich, geschrieben, bin dann dort zum Chefredakteur avanciert, habe vorher oder parallel dazu auch schon für den Amiga Games entwickelt. Also bin quasi beim Development vom Commodore 64 auf den Amiga umgestiegen. Das hat sich dann aber ein bisschen verlaufen. Da kam jetzt in den 90er Jahren nie irgendwas Greifbares bei zustande. Habe dann 20 Jahre lang Games-Journalismus betrieben, habe ein paar Magazine gegründet, 360 Live oder das Cube-Magazin, habe mit Konsol.at öfter mal zu tun gehabt in dem Zusammenhang. Habe vor 4 Jahren dann mein Amiga wieder mal aus dem Keller geholt, einmal geschaut, wie es dem geht, ein bisschen abgestaubt, restauriert und dann in dem Zusammenhang meinen alten Source Code von 1991 wiedergefunden. Zu 91 habe ich versucht, da mal ein Shoot'em-up zu entwickeln, aber ist nichts draus geworden. Aber habe dann vor 4 Jahren eben den alten Source Code genommen und habe gesagt, okay, jetzt könnt ihr eigentlich einmal schauen, ob ich das Spiel dann doch nochmal fertigstellen kann. Und habe dann 2015 also angefangen, habe 2016 im August auf der Gamescom in Köln ein Spiel fertig gehabt, Reshoot, also das erste Reshoot. Und habe aber im Zusammenhang mit der Entwicklung von dem ersten Reshoot so super viel gelernt, dass ich gesagt habe, das, was ich da jetzt alles gelernt habe, das muss ich anwenden. Und so kam dann der Gedanke zustande, dass ich noch ein Nachfolgespiel entwickle. Und das ist Reshooter oder Reshoot R. Und das ist jetzt eben fertig nach fast 3 Jahren Entwicklungszeit. Und das ist mein spannendes Projekt, das du vorhin so angerissen hast.
Genau, ein neues Shoot'em-up für den Commodore Amiga, genauer gesagt für die Amigas dieser zweiten großen Generation, genau. Mit dem AGA-Chipset, also Amiga 1200, 4000, CD32.
So sieht's aus.
Nativ laufen.
Genau.
Ja, ganz kurz, weil du sagst, es war nicht spannend. Ja, ich kann mich erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Das war eines, wahrscheinlich entweder mein erste oder zweite Pressereise nach Montreal zu Ubisoft. Ja,
cool.
Und wir kamen damals...
Assassin's Creed wahrscheinlich, ne?
Assassin's Creed oder sogar Prince of Persia.
Ja, das
ich bin mir nicht ganz sicher, ja. Aber es war wirklich früh. Es war wirklich früh, ja.
Beides sehr cool,
und ich war noch ein bisschen verloren. Du hast dich ein bisschen um mich auch gekümmert und das, hey, und hast alle vorgestellt, kann mich erinnern. Und ich habe erst dann nach und nach realisiert, wer du eigentlich bist, ja, und dass du für den Amiga-Joker, den ich einfach in jeder Ausgabe selber hingegen gefiebert habe in den 90er Jahren, warst. Und das war schon sehr, sehr cool. Das Interview, wie gesagt, war auch schon länger geplant. Ein Kollege und Leser von uns hat man mitgebracht von diesem großen Amiga-Event vor einem Jahr war das, vor 2 Jahren.
Amiga 32.
In Neuss. Mhm. Genau. Eine unterschriebene Ausgabe vom Amiga-Joker.
Oh, schön.
Hat mir zugeschickt. Mhm. Ja, vielen Dank, Dirk, an dieser Stelle. und auch da Cover von Reshoot, also von deinem neuen Spiel, also Reshoot A. Ja. Und da war ich, wir müssen natürlich ein Interview machen. Das hat sich halt immer wieder verschoben, aber jetzt zum Release hat es geklappt. Ja,
ja passt doch. Super.
Und dann natürlich jetzt mal gleich die erste Frage. Du hast das eh schon ein bisschen erzählt, dass das Spiel ja ein direkter Nachfolger, eigentlich ein verbessertes Remake ist von diesem ersten Reshoot, das vor ein paar Jahren erschienen ist und was eigentlich schon ewig in der Schublade bei dir gelegen ist. Ja, aber wie kommt man jetzt 2019 dazu, ein Spiel für den Commodore Amiga rauszubringen, ja. Die Kiste ist doch schon ewig tot und das sage ich mit Anführungszeichen, weil bei mir im Regal steht auch ein 1200er. aber wie kommt man da dazu? Weil man auch, du hast Familie, ja, du hast einen Job und so weiter. Da versenkt man doch einiges an Zeit.
Absolut, ja. Ja, wie kommt das zustande? Im Wesentlichen ist es eine Herzensangelegenheit. Ich meine, ich habe halt den Amiga-Joker ja nicht geleitet, weil das halt irgendein Job war wie viele andere, sondern das war damals schon Herzensangelegenheit und da ist mir auch der Amiga ans Herz gewachsen. Das ist einfach eine schöne Kiste. Speziell der Amiga 1200 ist einfach mein Lieblingssystem aus der damaligen Zeit, abgesehen vielleicht von Mega Drive, das ich auch sehr schätze. Und ich hatte einfach immer... Ich habe nie den Gedanken aus dem Kopf verloren, dass ich ja mal ein Spiel für das System entwickeln möchte. Einfach, weil ich es halt gern möchte. Hobby. Ich meine, andere Leute polieren ihren Oldtimer oder bauen aus Streichhölzern Schiffe zusammen und ich entwickle halt ein Videospiel. So ist es eben. Und das ist halt auf dem Amiga, weil ich den Amiga halt mag. Dazu kommt, dass die Kiste ja gar nicht wirklich tot ist. Also da hat sich ja in den letzten, will man sagen, 5 Jahren eine durchaus beachtliche Szene entwickelt, also auf dem Amiga, aber vor allem auch auf dem Commodore 64. Das ist auch sehr gut zu beobachten übrigens auf der Gamescom, wo in der Halle 10 ja, die Halle 10 ist ja zur Hälfte für Retro-Geschichten abgestellt und was da mittlerweile herangewachsen ist und wie viele Leute da mittlerweile auf den alten Kisten wieder daddeln wollen, das ist schon sehr beachtlich. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann eben gesagt, okay, zum einen ich mag den Amiga, zum anderen es scheint auch ein gewisses Interesse da zu sein, um so ein Spiel zu entwickeln. Man entwickelt so ein Spiel ja auch, um ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, um ein bisschen positives, positive Rückmeldung zu bekommen, ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch immer so eine kleine Geschichte. Naja, und dann kommt eben eins zum anderen. Dazu kommt noch, dass ich vor 4 Jahren nochmal Vater geworden bin von einer kleinen süßen Tochter.
Und da hat man dann einfach mehr Zeit fürs Spieleprogrammieren.
Normalerweise ist das eher gar nicht der Fall. Nur war es halt jetzt so. Wenn du halt ein Baby hast, ja, dann stehst halt nachts auf und fütterst das Baby. Das ist nun mal so. Ja, heutzutage macht es dann auch der Papa, das ist klar. Und dann stehst halt auf. Und bei mir ist halt dann so, wenn du dann um 2 oder 3 Uhr nachts aufstehst, dann machst du halt ein Fläschchen und fütterst du die Kleine und danach versuchst wieder ins Bett zu gehen, aber das gelingt nicht immer oder ist mir jedenfalls nicht immer gelungen. Und dann machst du halt, schaust halt, was machst du jetzt mit der angebrochenen Nacht da irgendwie? Und meiner, kannst du jetzt Fernsehen schauen oder kannst was lesen? Oder du kannst halt ein Amiga-Spiel entwickeln, ja, mit der Zeit, die du da jetzt hast, die 1-2 Stunden. Und so hat es letztendlich tatsächlich angefangen. Ja, also ich habe dann halt vor 4 Jahren einfach mal angefangen zu entwickeln, so ein bisschen vor mich hin zu developen, an meinem alten Source Code ein bisschen rumzuspielen. Und als ich dann gemerkt habe, so nach 2-3 Wochen, ich krieg's wieder ans Laufen, jetzt sehe ich schon bewegte Bilder auf dem Bildschirm, ja, also das scrollt schon in der Landschaft von rechts nach links und da fliegen auch lustige kleine Objekte über den Bildschirm. Also als ich dann gemerkt habe, ich habe das auch wieder, ich komme da wieder in den Flow rein, das ist dann ein bisschen wie so eine Sucht, ja. Also du willst dann immer weiter und immer weiter kommen. Also irgendwann reicht dir nicht mal, dass der Bildschirm sich ein bisschen bewegt, sondern da soll auch ein Raumschiff erscheinen und dann sollen irgendwann ein paar Schüsse über den Bildschirm fliegen und die sollen dann möglichst an irgendwas treffen und das soll dann schön explodieren. Und da kommt dann eins zum anderen und dann, ehe du dich versiehst, ist plötzlich ein Jahr vergangen und du hast ein fertiges Spiel vor dir. So ungefähr kann man sich das tatsächlich vorstellen. Und dann kommt noch dazu, dass die Community, die gibt ja auch Rückmeldungen. Also du postest ab und zu mal was auf Facebook oder auf irgendeinem Forum, englischer Amiga-Board oder a1k.org. Und wenn dann eine positive Rückmeldung kommt, dann bist du natürlich bestrebt, dieses Wohlgefühl, das dadurch entsteht, nochmal zu wiederholen. Auch das ist wieder so eine Art Sucht eigentlich. Und so entsteht dann halt ein Spiel mit der Zeit. Ja. Und dann irgendwann bist du halt fertig und dann denkst du, ja geil, jetzt ist es fertig und was setze. Und dann denkst du halt, ja, also jetzt müsste ich all die Ideen, die ich gesammelt habe, die ich aber nicht mehr umsetzen habe können, aus welchen Gründen auch immer, jetzt müsste ich all diese Ideen noch einmal in ein neues Spiel umsetzen. Und das war dann bei Reshoot R der Plan. Tatsächlich hatte ich ursprünglich gar nicht vor, 3 Jahre an dem Reshooter zu arbeiten, sondern ich wollte eigentlich bloß ein visuelles Update bauen, also das einfach ein bisschen schöner ist, wo ein paar Sachen drin sind, die im Originalspiel gefehlt haben. Eine Highscore-Liste zum Beispiel. Aber ich habe das Spiel dann auf der Gamescom 2017 präsentiert und da kam so viel Rückmeldung, ja, so viel positive Rückmeldung, aber auch so viele Anregungen, dass ich gesagt habe, na, also das muss ich jetzt alles einbauen. Und all diese Ideen zu integrieren, das hat mich dann nochmal zusätzlich 2 Jahre gekostet und deswegen hat es jetzt insgesamt fast 3 Jahre gedauert.
Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt. Also ich habe das Ganze natürlich immer so aus dem Augenwinkel verfolgt und so weiter und auch das erste Spiel, nicht schlecht, was der Richard da auf die Beine stellt, aber ja, das sieht halt nett aus, aber da gab's bessere Amiga-Shooter. Das war mein erster Gedanke, ja.
Absolut, ja.
Und jetzt, Reshoot A ist halt grafisch und auch von Animationen und von der Musik und von der ganzen Präsentation auf einem Niveau, wo ich mir schon frage, Wahnsinn, ja, wie kommt's zu diesem Sprung, ja? Weil, wie gesagt, selbst also ich will da jetzt nicht zu nahe treten, aber die Fähigkeiten müssen ja da auch vom Programmtechnischen, von allen anderen ja enorm gestiegen sein in den letzten Jahren, weil das Spiel sieht ja wirklich viel, viel besser aus. Liegt das jetzt nur dran, weil du jetzt komplett auf den RGA-Chips setzt und einfach mehr Farben zur Verfügung hast, aber da werden ja auch teilweise von den Effekten und von den Scrolling-Techniken, die du da einsetzt, ist es ja eine ganz andere Liga, die du plötzlich da verwendest.
Erstmal vielen Dank, dass du das so siehst.
Ich habe einfach nur die 2 Videos angeschaut, also das eine von dem einen und das andere und das ist einfach wie als wäre halt wirklich eine Generation, klar, ist ja auch eine Amiga-Generation dazwischen, aber auch von dem Programmiertricks.
Michael, tatsächlich ist es so, dass das Vorgängerspiel auch RGA ist.
Okay. Gut, ja, dann
also setzt
tatsächlich es einfach jetzt viel besser aus. Also.
Ja, es ist halt wirklich, es ist tatsächlich ein ganz ein Lernprozess und eine steile Lernkurve einfach auch, ja. Und bei Reshooter war es, also beim ersten Reshoot war mal, ich habe einfach 2 verschiedene Ziele auch gehabt. Beim ersten Reshoot war mein Hauptziel einfach, ich will innerhalb von einem gewissen Zeitraum das Spiel überhaupt einmal fertig entwickeln. Also wenn man sich ein bisschen in der Retro-Szene umschaut, dann wirst schnell merken, da gibt's super viele Games-Projekte, die mit ganz großen Zielen angegangen werden, die aber nie zu Ende gehen, ja, weil nie zu Ende gebracht werden, weil die Leute sich zu hohe Ziele stecken und am Ende des Tages an diversen Sachen scheitern, an der Motivation, an der Zusammenarbeit im Team, was auch immer. Also es gibt, ich könnte ohne Ende Projekte aufzählen, die letzten Endes nicht fertig geworden sind. Deswegen wollte ich bei meinem ersten Spiel erst einmal gucken, kann ich so ein Projekt überhaupt in meiner Freizeit zu Ende bringen? Und das war das wesentliche Ziel für mich selbst. Beim zweiten Projekt, also bei Reach, da war das Ziel dann schon ein bisschen höher gesteckt. Da wollte ich halt wirklich ein Spiel machen, das auf dem Niveau ist von den besten oder von den besseren kommerziellen Spielen auf dem Amiga in den frühen 90er Jahren, was ja so die Blütezeit des Systems eigentlich war. Das war das Ziel. Und ich bin dann halt so an die Sache herangegangen, dass ich mir überlegt habe, okay, ich möchte auch ein paar moderne Elemente drin haben. Ich möchte eigentlich am Ende des Tages möchte ich ein Spiel haben, das man nicht bloß auf dem Amiga gut finden soll, sondern das sollte jetzt auch, sagen wir mal, ein Switch-Gamer oder jemand, der sonst vielleicht auf dem Mega Drive steht. Also das sollte einfach ein gutes Spiel sein, ein schönes Spiel. Ja, und zwar gar nicht, weil es auf dem Amiga läuft, sondern einfach ein schönes Spiel, komplett systemunabhängig. Und so bin ich an die Sache rangegangen. Da haben wir überlegt, okay, wie muss das Spiel ausschauen, das nicht bloß für Amiga-Verhältnisse gut ausschaut, sondern das einfach generell ästhetisch ansprechend ist. Ja. Und da kommst du eben sehr schnell drauf, dass du schon viele Farben haben musst, aber es muss trotzdem auch schnell und dynamisch sein. Und dann war der nächste Gedanke, okay, wie bringe ich das jetzt zustande? Und dann probierst du eben verschiedene Techniken aus, die schnell genug sind, um auf einem alten System wie dem Amiga eben einen gewissen Effekt zu erzielen. Zum Beispiel das Zeilenscrolling, das heißt also so ein perspektivisch sich verändernder Hintergrund, den du im Spiel öfter mal siehst. Das ist auf dem Amiga nicht ganz trivial zu entwickeln, aber mir war immer klar, dass es theoretisch gehen müsste, ja. Und ich habe eben so lange rumprobiert, bis es nicht nur in der Theorie geht, sondern bis es praktisch auch tatsächlich auf dem Bildschirm passiert ist. So lange habe ich entwickelt. Also dieses Science-Scrolling, das hat mich ein halbes Jahr alleine gekostet. Aber es ist es einfach wert, weil das macht das Spiel halt jetzt schon sehr besonders und ich finde auch recht modern anzuschauen. Also das wäre jetzt das Spiel. Gestern hat mir einer gesagt, der es angeschaut hat, hat gemeint, Richie, bringst du das auf die Switch? Das könnte man auf der Switch ja genauso spielen. Und ja, also wenn es jemand sagt, ist das natürlich ein großes Kompliment, weil das bedeutet,
nimm nicht alle meine Fragen vorweg, modern. Richard.
Sorry. Okay, red zu lang und zu viel. Gut, bin schon still.
Ist natürlich eine Frage natürlich. Also das war auch wirklich mein erster Gedanke. Ja, so ein Spiel will man natürlich auf der Switch eigentlich spielen. Ja? Also neben dem Original Amiga ist das ein Gedanke, wo man sagt, okay, eine Portierung in Zukunft.
Ja, absolut. Also es ist halt so, ich arbeite tatsächlich bereits an einer Windows- und Mac-Version, weil das ist relativ einfach zu portieren. Beim Switch ist es ein bisschen komplexer, weil da gibt es keinen Emulator, also meines Wissens jedenfalls keinen Emulator, wo ich das Spiel einfach auf dem Emulator draufpacken und dann veröffentlichen kann. Da müsste ich mir also ein bisschen mehr einfallen lassen. Und ich bin auch noch nicht gut genug, also ich habe eine Switch, ja, ich spiele auch gerne auf der Switch, aber ich bin noch nicht gut genug im Development-Thema drin, dass ich sagen könnte, okay, wie viel kann man davon verkaufen? Lohnt sich, dass ich da ein halbes Jahr Arbeit investiere? Das müsste ich mir alles erst noch recherchieren. Das heißt also, der Gedanke ist gut und richtig und ich würde es auch gerne machen, weil ich die Switch auch gerne mag. Das ist ja auch immer wichtig, dass man selber mit dem Herzen dabei ist. Das wäre ich bei der Switch auf jeden Fall. Also ja, es kann sein. Also jetzt bist du schon der Zweite, der das anspricht. Ich habe es gestern ja auch schon mal, wurde ich auch schon mal zu dem Thema angeregt. Vielleicht muss ich mal mit jemand bei Nintendo reden und einfach mal fragen, wie schaut's denn da aus? Oder vielleicht suchen wir mal einen Developer in München, da kenne ich ein, zwei, die haben schon Switch-Games gemacht. Ob die vielleicht Bock hätten, das mit mir zusammen umzusetzen? Mal schauen. Also der Gedanke liegt aber nahe, ja, klar.
Vor allem, es kommt jetzt auch irgendwie dieser Tage auf der Switch dieses Gunlord X, was ja eigentlich ein Durrican-Klon ist, ein sehr, sehr guter. Ja, das war eigentlich eine Frage, die ich erst hinten stellen wollte. Lass uns noch ganz kurz noch zu der Entwicklung kommen, ja, weil du sagst, ja, die Technik und so weiter. Jetzt weiß ich ja, dass du extrem gut vernetzt bist. Du warst Chefredakteur der Amiga Joker, ja. Sprich, du kennst ja viele der Entwickler von damals. Vor allem auch in Deutschland sind ja wirklich einige, die technisch ganz, ganz weit vorne waren, ja. Hast du dich da ein bisschen ausgetauscht, wo du sagst, okay, du klopfst mal da bei Factor 5 Mitarbeitern an und sagst, hey, wie habt ihr das gelöst, dass du das integrieren kannst?
Ja, das hat sich aber tatsächlich mehr oder weniger, ja, also simple Antwort, ja. Konkret war es so, ich kann ein konkretes Beispiel nennen. Auf der Gamescom 2017, als ich das Spiel das erste Mal präsentiert habe, am Stand der Zeitschrift Return, und bei der Amiga Future habe ich es auch präsentiert. Da kam der Willi Becker, der, was hat denn der alles gemacht? Ich glaube, der hat Z-Out gemacht und wo der sonst irgendwo bei Factor 5 Spielen mitgewirkt hat. Der kam auf mich zu und Andreas Escher auch, der hat die Grafik gemacht für Turrican oder mitgewirkt an der Grafik. Weiß nicht genau die Konstellation, aber auf jeden Fall Grafiker bei Factor 5 und Willi Becker Programmierer bei Factor 5 so. Und die beiden haben sich halt hingestellt und haben es gespielt ohne Ende. Gell? Und dann habe ich halt mit Andreas Escher und auch übrigens mit Oliver Lindau, das ist einer der genialsten Grafiker in der Szene, in der Retro-Szene. Also der Andreas Escher und der Oliver Lindau haben sich da mit mir zusammen vor den Bildschirm gestellt und dann haben die beiden also einfach fachgesimpelt über irgendwie Farbverläufe und Farbzusammenstellungen und so weiter und so fort. Ich stand so daneben, habe mir das angehört und war total fasziniert, dass diese beiden Giganten der Amiga oder der Retro-Grafik, dass die jetzt da gerade ernsthaft über mein Spiel reden und wie man es noch einen Ticken schöner machen könnte, gell? Und das war zum einen faszinierend, dann habe ich aber auch gefragt, du, hättet ihr vielleicht Lust, ein bisschen mitzuwirken? Habt ihr vielleicht Lust, da noch ein bisschen Detailarbeit zu leisten? Das haben sie dann auch gemacht, also sowohl der Andreas wie auch der Oliver haben dann die Grafikfiles, die ich ihnen geschickt habe, bearbeitet. Und was dabei herausgekommen ist, das ist wirklich nur ganz kleine Arbeit. Also die Basisarbeit, das Wesentliche, kommt alles von Kevin Saunders aus Australien. Ja? Mhm. Aber der Oliver und der Andreas, die haben noch ein bisschen Detailarbeit geleistet. Und das sind so die Kleinigkeiten, die es dann besonders machen. Ja? Der Willi Becker wiederum von Factor 5, der hat mir einfach ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel, wie ich die Kollisionsabfrage optimieren könnte. Ja, ich habe am Anfang eine relativ, sage ich ja mal, banale Kollisionsabfrage gehabt, wo ich gesagt habe, okay, die ist schnell zu programmieren, die funktioniert auch gut genug. Ja, aber der Willi Becker meint, ja, aber ist gut genug wirklich gut genug? Oder muss es nicht eigentlich hervorragend sein? Ja, mei, dann musst du erstmal deinen inneren Schweinehund als Programmierer überwinden, ja, und schauen, jetzt wieder extra Kollisionsabfrage neu entwickeln, den alten Code wegschmeißen. Aber dann irgendwann kommt das Einsehen, dass du sagst, also wenn das Spiel wirklich geil werden soll, dann musst du das so machen. Es hilft ja nichts, gell? Und das habe ich dann gemacht. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass Reshooter viel, viel spielbarer ist als das Vorgängerspiel, weil die Kollisionsabfrage eine andere ist. Ein bisschen mehr Toleranz ist da integriert. Und sie ist vor allem auch zuverlässig, was beim Vorgängerspiel nicht immer unbedingt der Fall war. Und all diese Kleinigkeiten, ja, die machen dann zusammen, das sind wie lauter so kleine Puzzlesteinchen, die ergeben dann zusammen ein hoffentlich schönes Spiel.
Ja, vor allem, es atmet ja natürlich auch noch mehr dann den Geist dieser ja, absoluten goldenen Jahre des Amigas, ne? Wenn da noch
genau.
Dann einige der Größen von damals noch mitarbeiten. Ja, kommen wir zu dem, was natürlich sehr wichtig ist. Ja, was können die Hörer jetzt machen, wenn sie jetzt richtig Lust haben auf das Spiel? Also wie gesagt, ich kann auf alle Fälle jedem einmal empfehlen, schaut euch den Trailer an, den werden wir natürlich auch einbinden und Gameplay, weil das Spiel sieht wirklich fantastisch aus. Und so wie der Richard zuerst gemeint hat, das könnte man sich direkt auf einer aktuellen Plattform als Pixel-Shooter genauso vorstellen. Wo kann ich es jetzt kaufen? Was kostet es? Ja? Und kann ich es vor allem, wenn ich jetzt meinen Amiga 1200 aus dem Regal nehme, da drauf spielen?
Ja, also es gibt drei Versionen zunächst von dem Spiel. Es gibt einen digitalen Download, DLC. Es gibt eine sogenannte Pure Edition. Das ist das Spiel einfach in einer schönen Packung mit einem kleinen Handbuch dabei. Und es gibt die sogenannte Signature Edition. Das ist das Spiel in einer schönen Pappkartonbox mit einer extra Soundtrack-CD noch dabei und einem erweiterten Handbuch, wo da noch ein bisschen Making-of drin ist, wo ich ein bisschen geschrieben habe, wie die Entwicklung so passiert ist, so Kleinigkeiten halt aus dem Entwicklungsprozess. Und außerdem ist die Signature Edition signiert, deswegen heißt sie auch so, mit der kleinen Botschaft. Das heißt also, diese 500 Stück, die wir da produziert haben, da ist jeder ein bisschen unique eigentlich, kann man sagen. Bestellen kannst du es eigentlich bei diversen Amiga-Händlern meines Wissens. Also ich persönlich arbeite mit dem Andreas Mager von APC-TCP zusammen und das kann man dann im Internet bestellen und da folgen Adresse, wenn ich die jetzt nennen darf, das ist dann www.amigashop.org und da gibt es alle drei Versionen zu kaufen. Wer sich eine physikalische Version kauft, der kriegt automatisch auch einen Download-Link zur digitalen Version, falls man es dann doch einmal auf dem Emulator spielen möchte. Ansonsten würde ich aber immer empfehlen, den Amiga 1200 oder den CD32 oder den Amiga 4000, da reicht im Prinzip die Basisausstattung. Ich empfehle 2 MB RAM. Also extra noch dazu, damit es ein bisschen geschmeidiger läuft noch an manchen kritischen Stellen. Aber mehr braucht man gar nicht. Also es braucht keine Turbokarte, es braucht keinen schnelleren Prozessor. Die Basisausstattung reicht.
Das heißt, wer keinen Amiga hat, kann sich einfach eigentlich den Download auch holen oder eben die CD und legt es in seinen Mac, PC, was auch immer. Genau. Ein Amiga-Emulator gibt es, glaube ich, für die Vita und für alles. Ja.
So, ganz genau.
Ganz genau. Kannst dort abspielen und da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht so die Garantie, aber du hast wahrscheinlich sicher auf PCs und auf Macs getestet, dass es da gut läuft, oder?
Doch, das läuft auf jeden Fall. Also tatsächlich habe ich es auf einem Mac, auf einem MacBook entwickelt, das Spiel, mit einem Emulator zusammen und habe es dann auf dem echten Amiga bloß in Anführungszeichen getestet. Ja, weil der Entwicklungsprozess so deutlich geschmeidiger ist. Du hast halt einfach schönere Werkzeuge heutzutage. Also es läuft auf dem FSUAE, das ist jetzt die Mac-Version von dem weltbesten Amiga-Emulator momentan. Da läuft es sehr geschmeidig. Es ist nur das Problem, also Problem ist nicht, aber es ist halt so, dass so ein Mac-Monitor läuft halt mit 60 Hertz, ein Amiga läuft, also Video-Bild-Wiederholfrequenz, muss ich vielleicht nur ergänzen. Ein Amiga läuft mit 50 Frames pro Sekunde und das führt dann zu einem gelegentlichen kleinen Rucken. Wer das nicht weiß, ich hätte es vielleicht gar nicht erwähnen sollen, wer es nämlich nicht weiß, der bemerkt es wahrscheinlich gar nicht. Deswegen empfehle ich immer einen echten Amiga als Basis-Hardware, aber es läuft auf Emulatoren. Wenn ein bisschen CPU-Power vorhanden ist, dann läuft es sehr, sehr gut.
Es gibt aber keine Diskettenversion, oder? Es gibt also nur die Download- und CD-Version.
Ich arbeite gerade dran. Also es gibt keine Diskettenversion, die tatsächlich von Diskette startet und lädt, weil Disketten sind einfach zu langsam im Ladeprozess und das würde den ganzen Gameflow unterbrechen. Deswegen will ich das nicht. Es wird aber eine Diskettenversion geben auf 2 oder 3 Disketten, da bin ich noch nicht ganz sicher, die man dann auf Festplatte oder auf eine RAM-Disk installieren kann und dann kann man so spielen. Die folgt jetzt dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten.
Sehr cool. Unglaublich. lass uns ein bisschen auch generell über Spielen noch reden als Abschluss. Ja. Auch da im Retro-Bereich, wenn du jetzt zurückdenkst an die Amiga-Zeit, was waren deine Lieblingsspiele damals? Ja, wahrscheinlich Shooter, weil sonst würdest du jetzt keinen Shooter entwickeln.
Ja, schon. Mal überlegen. Also Apidia war natürlich ganz, ganz großartig. Ich glaube, mein Lieblingsshooter war vielleicht Silkworm, weil... Das ist so schön geradlinig, ja, hat geile Soundeffekte, ist schön geschmeidig, hat keine Ladepausen. Ich bin totaler Verfechter von Spielen, die eine hohe Bildwiederholrate haben, die einfach schnell sind, ja, und die keine Ladepause haben. Ja, also es muss immer alles schön schnell sein. Hypress zum Beispiel ist auch so ein Spiel. Das lädt einfach nie nach und läuft immer schön schnell. Ja. Und also Hypress ist auch noch ein Favorit. Was ich auch noch gern gespielt habe, war Shadow of the Beast. Shadow of the Beast 3 konkret eigentlich, weil das war auch schön ein bisschen anspruchsvoll, nicht so ganz plump wie jetzt das erste Spiel. Aber das ist es im Wesentlichen. Jump'n'Runs haben wir immer gern gespielt. So Prince of Persia fand ich immer ganz gut. Oder auch Arabian Nights von Chrysalis Software. Das ist ein sehr schönes Spiel wegen der tollen Musik. Da gibt es viele Sachen. Aber das sind so die, also Jump'n'Runs fand ich immer. Lionheart ist natürlich auch so ein Ding. Lionheart war ganz, ganz geil. Lionheart war übrigens auch eine Quelle der Inspiration, weil die Grafik einfach so schön ist, ja, und das ist ja unglaublich, wie das Spiel auf einem Amiga 500 ausschaut. Und da habe ich gesagt, wenn die das schaffen, so einen schönen Hintergrund da hinter die Grafik zu legen, dann muss ich das bei Reshooter aber auf jeden Fall auch schaffen und ich muss es eigentlich noch toppen, ja. Und das sind so die Antriebsfedern, ja. Man nimmt sich so die besten Spiele aus den alten Zeiten und sagt, okay, also man sieht, das ist möglich, und aber da muss es heute eigentlich noch besser gehen, ja. Und so pushst du dich selber ein bisschen vorwärts.
Ist ein super Ansatz. Die meisten schaffen es noch nicht, ja. Aber ich glaube, du scheinst es geschafft zu haben, zumindest den Videos zu erteilen, ja. Es gibt auch eine Demo-Version, oder?
Nein, die gibt's noch nicht.
Okay.
Ich habe gibt's noch nicht. 2, 3 Leute pushen mich zwar, eine zu machen, aber ehrlich gesagt habe ich wenig Lust.
Nein, brauchst du nicht. Ich habe nur gedacht, weil ich habe es irgendwo gelesen, aber dann war das mein Fehler. Tut mir leid.
Nee, es ist ja so, durch die ganzen Videos, die es heutzutage gibt auf YouTube und so weiter und so fort, ne, da braucht man jetzt nicht mehr unbedingt eine Demo. In den 80er, 90er Jahren war es wichtig, eine zu haben. Heute habe ich das Gefühl, ist über die Videos schon so viel an Informationen und an visueller Information transportiert, da kann man sich schon einen ganz guten Eindruck bilden, da muss man nicht unbedingt ein Demo spielen, denke ich mal.
Nein, von mir gibt es keinen Push, es wäre nur gewesen, dass wir es erwähnen, wenn es so wäre. Ganz kurz eine Frage noch zu Musik, ja, die ist ja wirklich gut, ja, also ist ja so, dass da du arbeitest du mit dem gleichen Künstler zusammen wie beim ersten Reshoot?
Ich arbeite mit einem anderen Künstler zusammen. Ein simpler Grund ist der, dass das erste Reshoot, da habe ich versucht, mit Chiptune-Musik zu arbeiten. Also Musik, die so nach Commodore 64 klingt, einfach weil ich das halt mag, so eine Art von Musik. Und beim zweiten Spiel wollte ich einfach auch da was Neues machen und deswegen ist es eher eine typische Amiga-Musik in dem Sinne, als dass es Soundtracker-basierte Musik ist. Aber ich habe trotzdem auch da versucht, wie eigentlich bei allen Game-Elementen, da einen modernen Drive reinzubekommen. Ja. Und das hat der Martin Amer, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, super hingekriegt. Den habe ich auch auf der Gamescom kennengelernt, 2016 oder 2017, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann haben wir so über mein erstes Spiel geredet und dann meint der Martin so, ja, schönes Spiel soweit, gell, aber die Musik. Dann sage ich, was ist mit der Musik, ja? Dann sagt er, ja, das könnte ich besser. Dann sage ich, ja, zeig mal, gell. Und dann hat er halt eine Musik irgendwann geliefert. Das war die Ausgangsbasis. Da ist natürlich dann viel Optimierungsarbeit mit drin, gell. Da schickt er so eine Musik, damit funktioniert es noch nicht. Du musst dann an der Musik arbeiten, du musst die Musik auch, also selbst wenn die Musik dann geil ist und super funktioniert mit dem Spiel, musst du sie immer noch kleiner und kleiner vom Datenumfang her machen, weil so ein Amiga hat nur sehr wenig Speicher im Verhältnis zu heutigen System und du musst um jedes Byte kämpfen. Und so habe ich den Martin ein halbes Jahr lang getriezt, ja, bis die Musik wirklich da war, wo sie sein musste, nämlich sehr, sehr geil, sehr, sehr klar auch, mit sehr, sehr guten Samples in CD-Qualität, aber gleichzeitig auch klein genug, dass ich sie in den Speicher laden kann und zwar parallel zum Spiel. Also das ist ein Haufen Arbeit, die da drin steckt, aber ich finde, Martin Amann hat da ganz, ganz, ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet. Wie übrigens, ich muss den Kevin Saunders nochmal erwähnen, wie auch der Kevin, der in Australien lebt, der die Grafik gemacht hat. Also da haben wir drei Jahre lang völlig problemlos zusammengearbeitet und der hat, finde ich, Animationen und Objekte geschaffen, die man selbst auf modernen Plattformen in der Qualität, glaube ich, nur selten sieht. Also ich habe jetzt letztens mal wieder was auf der Switch gespielt oder auch mal wieder mein geliebtes Thunder Force 4 auf dem Mega Drive gespielt und Last Resort auf dem Neo Geo. Also ganz ehrlich, da haben wir schönere Animationen. Also das ist Kevins Verdienst, nicht meiner, Kevins. Ja. Aber wir haben da lange, lange dran gearbeitet und da ist dann, ja, viel Arbeit ist, ich glaube, das sieht man dem Spiel jetzt auch an.
Nein, sieht fantastisch aus. Also wie gesagt, jeder, der 2D-Shoot'em-ups mag, ist es auf alle Fälle eine Empfehlung. Und vor allem, es läuft ja nicht nur auf den alten Amiga, sondern ihr könnt es auch auf aktuellen Systemen mit Emulator spielen.
Genau.
Sound haben wir schon angesprochen, die Musik. Ihr hört übrigens am Ende des Interviews einen Ausschnitt aus dem Soundtrack. Auch die Soundeffekte klingen wirklich gut. Also es ist Sprachausgabe, was man dazu sagen muss. Ja, das klingt 2019 so, aber ja. Auf Amiga war nicht jedes Spiel mit Sprachausgabe. Ganz im Gegenteil, das waren eher Ausnahmen und das klingt sehr klar und sehr knackig einfach alles. Ja. Und das macht schon Spaß.
Ja. Übrigens auch Soundeffekt und Musik gleichzeitig. Auch das war auf dem Amiga durchaus nicht selbstverständlich. Ja, viele Spiele haben die nur die Wahl gelassen zwischen entweder Musik oder Soundeffekten. Und das wäre aber nicht modern, wenn man das heute bringt. Heutzutage musst du beides gleichzeitig haben und beides muss nach CD klingen. Es muss wirklich perfekt sein. Und das ist technisch machbar. Das war immer machbar. Es hat bloß kaum jemand je gemacht, ja. Warum auch immer. Wir haben es halt versucht, das umzusetzen und deswegen hat es auch 3 Jahre gedauert, weil wir eben mit dem Spiel erst dann rausgehen wollten, wenn es wirklich so ist, wie wir es uns vorgestellt haben.
Letzte Frage. Wir haben gerade 10 Minuten, sind wir schon bei 1/2 Stunde. Vielen Dank. ich muss dich natürlich auch noch fragen, was spielst du aktuell? Ja, also wenn du jetzt nicht vor dem Amiga sitzt, ja, gibt es da aktuelle Konsolen bei dir im Haushalt? Ich nehme mal an, weil du ja als Spielejournalist die letzten Jahre auch noch tätig warst, ja. Was läuft auf der PS4, was läuft auf der Switch?
Ganz ehrlich, ich habe das letzte halbe Jahr nichts Aktuelles mehr gespielt. Ich hab ein paar Downloads gemacht auf der Switch, vor allem Ikaruga und so weiter, aber alles Spiele, die mehr der Recherche dienen für mein eigenes Spiel. Mhm. Ja. Ich hab alle Systeme da, ich habe die Xbox One kommt zwar fast nicht mehr zum Einsatz, leider, die PlayStation 4 schon, ja, so ein God of War, das ist halt ein geiles Spiel, natürlich spiele ich sowas, logisch, ja. Aber tatsächlich ist auf der PlayStation 4 das God of War das letzte, was ich angefasst habe. Seitdem habe ich da einfach keine Zeit mehr gehabt, was runterzuladen oder zu spielen. Auf der Switch spiele ich immer noch gerne Mario. Auch da ist seitdem jetzt nichts Großartiges dazugekommen, was jetzt nicht direkt der Recherche gedient hat oder was ich nicht einfach gern. Ein Ikaruga wäre so das letzte, was ich mir runtergeladen habe auf der Switch. Was spiele ich denn sonst so? Das ist es dann im Wesentlichen auch schon. Mei, ansonsten halt jedes Rennspiel eigentlich, aber das jedes Rennspiel, das rauskommt, muss ich automatisch spielen. Das ist praktisch gesetzt. Ja.
Richard, ich wünsche dir alles, alles Gute für das Projekt. Drück dir fest die Daumen an, dass da die Verkäufe passen, aber es sieht fantastisch aus und ich weiß ja,
danke.
Auch rechts und links gibt es wirklich viele Leute noch mit einer Amiga oder die zumindest sich sehr, sehr positiv an diese Zeit erinnern und doch ihnen wieder den Emulator anwerfen. Und da gibt es wirklich ein neues Spiel, das ihr spielen könnt. Und ja, wir verlinken natürlich den Shop und den Trailer und so weiter bei uns in den Shownotes. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Es dauert nicht wieder 13 Jahre, bis wir dich im Podcast haben.
Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine ganz, ganz große Ehre und Freude, hier dabei sein zu dürfen. Und Gruß auch an alle Zuhörer.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Das war das Interview mit Richard Löwenschein und alle Informationen zu Reshoot A findet ihr natürlich auf der Homepage des Projekts, die wir in der Newsmeldung zu diesem Podcast natürlich verlinken. Und ich darf jetzt auch schon ankündigen, auf Shock 2 findet ihr in den nächsten Tagen auch ein Review zu diesem Amiga-Spiel. Da sitzt gerade der Dirk Ziegert dran und ich freue mich sehr, dass wir da die Möglichkeit haben, auch das Spiel dann in Review-Form auf der Homepage vorzustellen. Und jetzt würde ich sagen, ist es soweit. Wir starten in den regulären Wochenstart und wie könnte es anders sein als mit den Top 10?
Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
Wir starten mit dem 10. Platz und da kann ich nur fragen, sagt euch der Name Adi Shankar was? Ja, der gute Mann ist der Produzent der Castlevania-Serie auf Netflix und hat davor schon in Geek- und Nerdkreisen für Aufsehen gesorgt, als er unter Eigenregie mit eigenem Geld einen Fanfilm gedreht hat zu den Power Rangers, wo er den Power Rangers noch vor dem Reboot rebootet hat, ja, eine düstere Version der Power Rangers gezeigt hat, mit einigen bekannten Schauspielern sogar. Und ja, das Ganze war inoffiziell, aber wurde halt auf Facebook und YouTube und so weiter veröffentlicht und sorgte für doch einige Furore und deswegen, also so einer der Gründe, warum er dann auch Castlevania die Lizenz hat. Inzwischen hat er ja Devil May Cry, Hyper Light Drifter, Assassin's Creed und. Also der hat einige coole Lizenzen, die er ja auch in seinem Multiversum da vereinen möchte. Ja, mal sehen, was draus wird. Auf alle Fälle hat er jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht, wo er die gute alte Pokémon-Zeichentrickserie rebootet, weiterdenkt, brutalisiert, ja, einfach neu interpretiert, ja, für Erwachsene. Das Ganze ist ein teilweise schon sehr verstörender Trailer, der er da abgeliefert hat, wo man einen Ash sieht, der mit Professor Eich am Grab von Pikachu trauert, ja, und dann einfach loszieht als Freiheitskämpfer eigentlich, um die Pokémons zu befreien von dieser ganzen Pokémon-Liga und so weiter. Das ist nur die Kurzfassung. Schaut euch diesen Trailer an, wenn euch das Ganze interessiert. Ist wirklich gut gemacht. Aber warum er das gemacht hat, ist noch nicht ganz klar, ja, weil ich glaube nicht, dass er nach diesem Trailer die Pokémon-Lizenz von Nintendo kriegen wird, ja. Aber ist schon sehr spannend, was der gute Mann so macht. Den Trailer findet ihr, wenn ihr einfach nach Adi Shankar oder nach Pokémon sucht auf Shock 2 oder ihr klickt einfach die Top 10 News an, denn auf Platz 10 war diese News. Auf Platz 9 das Review zu Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Das Spiel, ein Mashup aus The Legend of Zelda und Crypt of the Necrodancer, hat sich der Konstantinos für uns ausführlich angesehen und das Review hat es auf Platz 9 geschafft. Auf Platz 8 noch ein Review und zwar hat sich GameMind Alexander Amon das aktuelle Samurai Showdown angesehen. Wer die Podcasts hört oder auch früher Consola.de gelesen hat, weiß, die Samurai Showdown Serie ist einer der absoluten Favoriten vom Alexander und so war ich sehr gespannt, wie ihm das neue Samurai Showdown gefällt und bin sehr froh, dass er da das Review für uns übernommen hat. Auf Platz 7 ein E3 Preview und zwar zu Cyberpunk 2077. Da habe ich ja Gameplay gesehen hinter verschlossenen Türen auf der E3 und das berichte ich in diesem Preview, dass es auf den 7. Platz geschafft hat. Auf Platz 6 eine Retro-News und zwar wissen wir jetzt den Termin, den Preis und noch mehrere Facts und auch einen Trailer zum der C64 Full-Size oder auch Maxi, wie er jetzt genannt wird. Es gab ja letztes Jahr den C64 Mini. Es war ja so eine Mini-Konsole mit Emulation. Der C64 hat noch ein paar Schwachpunkte gehabt, vor allem ein großer Schwachpunkt war die Eingabe der Texte, weil das war ja keine Konsole der C64, sondern ein Computer, sprich man musste immer Text eingeben, um Spiele zu starten und so weiter. Und das wird mit dem Ding jetzt auf alle Fälle ab Absurdum geführt, denn er bekommt wirklich einen Full-Size C64, also mit funktionierender Tastatur. Und das Ganze ist auch weiterentwickelt worden von der Software, sprich ihr könnt jetzt noch einfacher schon, also das Kleine hat ja auch Firmware-Updates bekommen, die fließen da auch hinein und sollen noch verbessert werden. Ihr könnt also auch jetzt selber Spiele schneller installieren auf dem Teil, ihr müsst das nicht hacken oder so, sondern einfach USB-Stick mit den C64-Spielen, davon sind sehr viele legal auch erhältlich im Netz. Also ihr braucht da gar keine Raubkopien verwenden, sondern ihr könnt wirklich legal sehr viele beliebte Spiele schon spielen. Und es gibt auch jede Menge Software. Es ist wirklich ein echter Computer. Ja, im Herzen eine Emulation, aber ihr könnt das eigentlich verwenden wie einen C64 von damals. Und der zweite Schwachpunkt des Minis war ja der Joystick, der ja aussieht wie ein Competition Pro, aber sich ja dann doch nicht so anfühlt, ja. Und da soll auch nochmal deutlich nachgebessert worden sein. Zu hoffen bleibt auch, dass die Hersteller vielleicht auch noch den Joystick-Support überhaupt aufmachen, sprich mal, dass man jeden USB-Joystick da anschließen kann und mitverwenden kann, weil es gibt ja auch noch schon eine sehr gute USB-Fassung des Competition Pro. Das Ganze wird am 5. Dezember 2019 in den Handel kommen, kostet 120 Euro, aber ihr bekommt wirklich dann Full-Size C64. Und ich glaube, ich werde mir das Ding auch holen, ganz einfach allein schon deswegen, weil ich meine Tochter davor setzen möchte. Ich habe zwar bei mir im Archiv auch noch einen Original C64, aber ja, mit den ganzen Disketten und vor allem an einen Fernseher einfach anschließen, geht einfach heutzutage nicht mehr so wie früher. Und das Ding hat jetzt HDMI und ich denke mal, das werde ich mir einfach holen, allein den Spaß mir anzusehen, wie sie da vor dem C64 versucht, da die Spiele zu starten. Auf Platz 5 ein Review, und zwar ist diese Woche Super Mario Maker 2 erschienen. Ich durfte es testen und habe wirklich eine sehr gute Note gegeben. Gefällt mir sehr, sehr gutes Spiel. Ja, einziger kleine Mini-Pferdefuß ist, ich finde, dieser Stellen der Level hat auf der Wii U besser funktioniert. Mit dem Stift und mit dem Wii U-Pad, das war besser. Warum und wieso, erkläre ich eh auch im Review. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nein, ich gebe mir eine 90 und das zu Recht. Ja. 100 vorgefertigte Spiele und eine Masse jetzt schon an Spielen von anderen Usern. Und ich denke mal, da werden in den nächsten Wochen und Monaten einfach so viele gute Level erscheinen. Und auch wer selber Level bauen möchte, hat einfach so viel Unmengen mehr Möglichkeiten als beim ersten Teil. Das ist eben kein Board, sondern es ist wirklich ein neu gedachtes Spiel, dieser zweite Teil, mit viel mehr Möglichkeiten. Ihr habt ein zusätzliches Grafikset überhaupt bekommen und das ist eine tolle Sache. Und man kann sogar auch mit dem Pro-Controller wirklich gut die Leveln bauen. Ja, ihr habt jetzt so Radmenüs und so weiter und muss sich halt dran gewöhnen. Also, es ist nicht ganz so cool wie auf der Wii U, wo man einfach am Fernseher das Level hatte, plus noch auf dem Wii U-Pad mit dem zweiten Screen zeichnen konnte, vor allem eine direkte Steuerung, nicht kapazitiv wie jetzt. Das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen schwächer, ja, aber ich freue mich wirklich auf die Level, die da von euch kommen, aus der Community, teilt sie im Forum, einige haben eh schon angefangen, ihre ersten Level da zu teilen, macht weiter, ja, ich bin da echt gespannt und werde sicher auch von euch noch die Level dann auch ausprobieren. Und ist ein fast ohne Boden an Levels für Fans von 2D Super Mario Spielen. Das ist ganz eine tolle Sache, die da erschienen sind. Auf Platz 4 gibt's eine News. Und zwar, wann kommt das N64 Mini oder Super NES N64 und GameCube Spiele auf der Switch? Das Ganze ist kein Gerücht oder so, sondern eine Aussage des Nintendo Präsidenten bei einer Aktionärskonferenz, wo er gefragt wurde, wie schaut es jetzt aus? Ja, die Leute wollen Retro-Spiele, die geben auch gern Geld aus und die hätten auch gerne einen N64 Mini. Was er dazu gesagt hat und wie es da ausschaut, und er hat eigentlich dann mehr eigentlich zwischen den Zeilen gesagt, als er wahrscheinlich wollte, ja, das lest ihr in der News, die es auf den vierten Platz geschafft hat. Auf dem dritten Platz ein Review, aber kein Spiele-Review, sondern ein Kino-Review. Und zwar zu Spider-Man Far From Home. Das erscheint diese Woche. Da erzähle ich gleich dann im Kinotipp was drüber. Und das Review von mir hat es auf den dritten Platz geschafft. Ja. Ich darf jetzt schon sagen, aber ich kündige es sicher nachher auch nochmal an. Wir werden da 1, 2, vielleicht sogar 3 Gewinnspiele haben. Plus alle VIPs, die im Kino-Level sind, Am 13. gibt es den großen Kinoabend. Ja, Achtung, wer das hört und sich noch nicht gemeldet hat, meldet euch. Da gibt es eine Newsmeldung, eine Nachricht in Patreon für euch. Ja, also wenn ihr in diesem Level seid, und da braucht ihr nur antworten, ob ihr am 13. dabei sein möchtet, weil demnächst werde ich dann die Karten dafür bestellen. Ansonsten gibt es aber auch für alle regulären Hörer und für VIPs noch Gewinnspiele zu Spider-Man Far From Home. Genauso gibt es auch noch ein Gewinnspiel, habe ich ganz vergessen anzukündigen, zu Super Mario Maker 2. Ja, das Gewinnspiel ist jetzt, wo ich das aufnehme, noch nicht online, aber dürfte in den nächsten Stunden bis ein, zwei Tage auf der Webseite aufschlagen. Ja, auf Platz 2 die PlayStation Plus Games für den Juli. Und auf Platz 1 die neuen Filme und Serien im Juli 2019 auf Amazon Prime Video. Die ersten davon kündige ich dann nachher eh in den Streaming-Tipps schon an.
Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
Beide Filme, die ich diese Woche als Comic-Tipp ausgesucht habe, haben etwas gemeinsam. Zu beiden Filmen gibt es nämlich jetzt schon oder in Kürze ein Gewinnspiel auf Schock 2. Der erste Film, Spider-Man Far From Home, kommt am 4. Juli ins Kino, dauert 2 Stunden 10 und ist für mich, so viel möchte ich da jetzt schon sagen, der beste Real-Spider-Man-Film, den es je gegeben hat, mit zwei der besten End- und Mid-Credit-Scenes, die ich je in Marvel-Filmen gesehen habe. Und ich will jetzt da kein Review, auch kein Kurz-Review erzählen, ganz einfach, es gibt dir das Review zu lesen. Und am Montag nehme ich den nächsten Comic-Podcast auf, wieder bei Matt Dighton Comics. Und da wird auch ein Bestandteil ein spoilerfreies Review zu Spider-Man Far From Home sein. Und wahrscheinlich gibt es in der nächsten Game-Einsendung dann wieder am Ende auch wieder eins mit Spoiler. Da sollten auch einige von euch den Film schon gesehen haben. Wie gesagt, Wahnsinn, der Film. Alle, die irgendwie gesagt haben, ja, aber jetzt nach Avengers mache ich eine Marvel-Pause. Macht ruhig eine Marvel-Pause, aber schaut euch bitte Spider-Man Far From Home an, der einfach auch vor allem ein noch besserer Schlusspunkt ist, weil er einfach direkt weiter erzählt und einfach vieles auch noch aufklärt, wo man noch Fragezeichen nach Endgame hatte. Ja, mehr erzähle ich im Comic-Podcast, der voraussichtlich auch vor dem 4. Juli noch bei euch sein wird. Sprich, ihr bekommt noch ein spoilerfreies Audio-Review auch von mir im Vorfeld der Kinopremiere. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung zu diesem Film, weil ich glaube, er gefällt mir auch deswegen so gut, weil einfach bei Marvel doch diese Marvel-Formel ist und ich sitze oft im Kino. Und da kann der Film noch so gut sein und die Schauspieler noch so gut sein, aber nach einer halben Stunde weiß ich, wie er ausgeht und er überrascht mich einfach überhaupt nicht mehr. Und der Film hat im Film selbst schon einige Momente, wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, super gemacht, damit habe ich nicht gerechnet. Und vor allem eine Mid- und eine End-Credit-Szene, die euch wegblasen wird. Zumindest wenn ihr Spider-Man-Fan seid und wenn ihr Marvel-Fan seid und wenn ihr, ja, gerne ins Kino geht, ja. Jetzt habe ich eh schon wieder zu viel erzählt. Horcht euch einfach bitte noch den Comic-Podcast auch an, wo wir diverse andere Themen haben, auch Videospiel-Themen, ja, unter anderem, das hört ihr dann eh im Comic-Podcast. Der nächste Film, ganz was anderes, ja, erscheint auch am 4. Juli, 1 Stunde 42 und ist ein Spionage-Thriller-Drama und heißt Geheimnis eines Lebens und ist ein Film, der einfach komplett ein anderes Tempo hat als Spider-Man und das ist auch gut so. Judi Dench, ja, spielt Joan Stanley, eine ja pensionierte Britin, die ein ja geheimes Vorleben hat und das wird einfach in einem fantastischen Film erzählt, ja, also was wirklich, also wer sich für Kalter Krieg und Spionagegeschichten interessiert, merkt euch vor, ab dem 4. Juli Geheimnis eines Lebens. Und das Schöne ist, ich habe es schon angekündigt, es gibt ein Gewinnspiel auf Schock 2 und es gibt keine Kinokarten, es gibt auch keine Goodies zum Film, sondern es gibt zwei Spionage-Brettspiele. Und ich weiß, viele unserer Zuhörer sind auch Brettspielfans und das wird das Gewinnspiel sein, das euch sehr gut gefallen wird, Geheimnis eines Lebens. Und das Gewinnspiel sollte, wenn ihr den Podcast hört, online sein, weil das sollte am 1. auf alle Fälle, und das ist der Montag, gestartet sein.
Die Schock 2 Streaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
Wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche. Und wer den Comic-Tipp vermisst hat diese Woche, ja, ihr bekommt da die volle Ladung im Comic-Podcast. Da hole ich das alles nach. Ja. Ich bin noch am Lesen derzeit und wollte das jetzt nicht einfach hineinschmeißen, sondern ihr bekommt wirklich ausführlich Comic-Informationen über Comics zum Lesen, Comics zum Videospielen, Comic-Fernsehserien, Comic-Kinofilme. Es wird eine schöne runde Sendung. Direkt fast live aus dem Matt Dighton Comics. Bei den Streaming-Tipps starten wir diese Woche nicht mit Netflix, sondern, Überraschung, mit Amazon Prime. Und die haben ab dem 1. Juli die dritte Staffel von The Magicians im Programm. Die zaubern ab dem 1. Juli wieder. Und die Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. gehen wieder auf Bratolie am 5. Juli. Und ihr bekommt da die erste bis zur vierten Staffel von Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Weitere Serien sollten bei Amazon wieder ohne Vorankündigung hinzugefügt werden. Im Filmbereich gibt es unter anderem ab 1. Juli Jungle, ab 2. Juli Brüder Feinde und ab 5. Juli The Sun at Midnight, eine außergewöhnliche Freundschaft. Und wir kommen zu Netflix. Da gibt es ab dem 1. Juli Designated Survivor 60 Days. Und das ist jetzt kein, ja, Film-Special zu Designated Survivor, sondern nichts anderes als das südkoreanische Remake der Thriller-Serie, die ja auf Netflix weitergelaufen ist. Und da wird diesmal ein unbedeutender Minister nach einem Angriff 60 Tage lang zum amtierenden Präsidenten, sprich ähnliche Handlung wie die US-Originalserie, aber diesmal auf südkoreanisch. Weiter geht's am 3. Juli mit Die letzten Zahn. Und am 4. Juli das absolute Highlight, natürlich Stranger Things, die dritte Staffel. Und da darf man einfach gespannt sein. Ja. Die erste Staffel grandios, die zweite noch immer sehr gut. Und ich bin gespannt, ob zumindest das Level der zweiten Staffel gehalten werden kann in der dritten. Am 4. Juli, wir haben es ja vorher schon gehört bei den Videospielen, erscheint ja auch das passende Videospiel. Und ja, die Trailer machen Laune. Also ich freue mich auf alle Fälle drauf und bin da sehr gespannt, ob Stranger Things, die dritte Staffel, bei euch und bei mir gut ankommen wird. Und ich glaube, wir werden alle im Forum fleißig diskutieren.
Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
Das sind sie, die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Diesmal am Ende der Sendung. Am 2. Juli erscheint Red Faction Guerrilla. Ja, das Spiel kennt ihr von der Xbox 360 und der PS3, aber jetzt erscheint eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Und am 4. Juli erscheint, wie angekündigt, Stranger Things 3, The Game, also das offizielle Spiel zur dritten Staffel in 16-Bit-Optik. Und das Spiel erscheint für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Am 5. Juli erscheint ebenfalls ein sehr interessanter Titel, nämlich Sea of Solitude, für PC, PS4 und Xbox One. Und wem das nichts sagt, das ist wieder ein Indie-Spiel, das Electronic Arts unter seine Fittiche genommen hat. Das Spiel ist von einem kleinen Berliner Spielestudio, wurde eben von Electronic Arts entdeckt und gepublished und sieht, ja, eigentlich sehr, sehr gut aus und vor allem sehr spannend aus. Ich bin echt gespannt, wenn das fertige Spiel dann bei uns in der Redaktion ist und wir euch da auch ein Review zeitnah abliefern können. Ebenfalls am 5. Juli erscheint noch Rogan the Thief in the Castle. Das Ganze ist ein VR-Spiel, erscheint aber nicht für PlayStation VR, sondern für diverse PC-VR-Systeme. Und ebenfalls am 5. erscheint noch They Are Billions für die Xbox One. Und das Ganze ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo man eine Stadt aufbauen muss, aber auch vor Zombie-Horden, vor Tausenden und Tausenden, aber Tausenden Zombie-Horden verteidigen muss. Und das Ganze ist ein bisschen so steampunkig, also sieht auch wirklich cool aus, ja, war ewig in einer Early-Access-Phase, ist inzwischen jetzt eben abgeschlossen am PC, erscheint am 5. Juli für die Xbox One und am 9. Juli, also wenn wir es nächste Woche nochmal drinnen haben, dann auch für die PS4, aber soweit die Vorab-Information. Und damit, ja, haben wir die Spieletipps der Woche ebenfalls erledigt und kommen damit zum Ende der Sendung. Die meisten Ankündigungen für die nächsten Wochen habe ich eigentlich im Laufe der Sendung schon untergebracht. Ihr habt sie gehört. Es gibt wieder massig Gewinnspiele. Wir haben einige Reviews in Vorbereitung. Es kommen auch noch ein paar Previews aus der E3-Ecke dahergeflogen. Und noch zusätzliche Gewinnspiele, denn ihr habt das ja wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Huawei, da gab es ja die Krise. Hatten wir ja auch hier im Podcast ein Interview mit dem Stefan. Und das scheint so, als wäre da eine Lösung in Sicht. Es gab ja ein Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten und wie es ausschaut, ist der Bann aufgehoben oder wird bald aufgehoben sein. Wir werden das ein bisschen feiern auf Shock 2 mit einer Reihe von Gewinnspielen in Zusammenarbeit mit Huawei. Und ich kann nur sagen, die Preise haben es durchaus in sich. Da sind tolle Sachen dabei und es zahlt sich auf alle Fälle aus, die Woche öfter auf Shock 2 vorbeizuschauen. Die E3 ist vorbei, die San Diego Comic Con taucht schon am Horizont auf, ja, in circa 2 Wochen ist es soweit, in San Diego machen die Türen auf und dann strömen nicht nur zigtausende Nerds und Geeks in die Hallen der San Diego Comic Con und der umliegenden Hotels und so weiter, sondern es werden einfach auch zahlreiche Fernsehserien, Kinofilme angekündigt, es wird eine Flutwelle an neuen Trailer geben, ich rechne auch mit dem einen oder anderen Videospiel, das dort angekündigt wird, oder es wird Neues geben zu Marvel's Avenger und diversen anderen Spielen aus der Richtung. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit Nintendo heuer einen Partner für diese San Diego Comic Con Woche gewonnen haben. Warum ist das Nintendo? Ja, auch das liegt auf der Hand, denn in der Woche der San Diego Comic Con erscheint auch schon Marvel Ultimate Alliance 3. Und auch da planen wir einiges dazu. Ein Interview mit Bill Roseman, das ist der Creative Director von Marvel Games, aber auch der Vice President inzwischen. Ja. Das ist der Mann, der eigentlich alle Fäden da in den letzten Jahren gezogen hat, dass endlich gute Marvel-Spiele herauskommen, nach einer, ja, sagen wir es ganz ehrlich, dunklen Zeit von Lizenzgurken. Ja. Den habe ich exklusiv interviewen dürfen auf der E3. Das Interview gibt es demnächst auf Shock 2 zum Lesen. Aber rund um den Start von Marvel Ultimate Alliance 3 wird es noch ein paar andere Sachen geben. Sprich, ihr hört es, keine Sommerpause für Shock 2. Es zahlt sich aus, auf Shock 2 vorbeizukommen. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen in der einen oder anderen Form. Vielen Dank, wenn ihr VIP seid, ja, denn ihr seid das Rückgrat von Shock 2. Und ja, geht ins Forum, diskutiert mit uns. Und ich wünsche euch eine spannende und gute neue Woche. Wir hören uns spätestens beim Comic-Podcast.
Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab $4 auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.